Herzlich willkommen, Herr Schwabe.
Dankeschön.
Podcast, das Spezial.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe im Dezember 2025. Ich heiße Tobias Weckenbock und heiße euch hier an dieser Stelle nur ganz kurz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und zuhört, denn jetzt gleich verdrücke ich mich schon wieder. Ich mache hier nur die Aushilfsanmoderation für meinen Kollegen Tewe Schäfer, den ihr sonst auch immer hier hört. Ihr werdet ihn gleich hören als Fragesteller und zwar im Gespräch mit unserem Bundestagsabgeordneten und dem parlamentarischen Staatssekretär aus dem Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, Frank Schwabe. Warum ich jetzt hier zu hören bin, ist ganz einfach. Der Tewe hat das Interview aufgezeichnet und ist dann krank geworden, das heißt krank ausgefallen. Und damit wir trotzdem diesen Podcast veröffentlichen können, habe ich jetzt nur kurz die Rolle hier in dieses Interview einzuführen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein interessantes Gespräch über knapp 34 Minuten, in dem es darum geht, was Frank Schwabe jetzt nach der Bundestagswahl im Februar in Berlin eigentlich genau macht und wie er unsere gesellschaftliche, den Stand unserer Gesellschaft, sagen wir mal so, und unsere politische Entwicklung seither einschätzt und was er sich für das Jahr 2026 vorstellt. In diesem Sinne, viel Freude beim Zuhören, gute Information und go!
Sie sind parlamentarischer Staatssekretär. Wie kann ich mir das vorstellen? Was machen Sie auch im Vergleich zu früher?
Ja, ich lerne immer noch ein bisschen. Am Anfang wusste ich es auch nicht so ganz genau. Es heißt im Grunde genommen, dass ich rund um die Uhr im Einsatz bin. Es gibt also diese Phasen, wo ich sagen würde, da arbeite ich jetzt gar nicht, eigentlich nicht. Selbst im Urlaub kann es sein, dass ich Dinge bearbeiten muss und zwar sehr kurzfristig. Ich vertrete eigentlich die Ministerin. Es gibt zwei parlamentarische Staatssekretäre, die die Ministerin vertreten, in den Kontakten nach außen, die Reden halten statt der Ministerin und vor allen Dingen vertrete ich die Ministerin im Parlament. Das heißt, wir verhandeln Gesetzentwürfe mit den Abgeordneten der CDU, CSU und der SPD-Bundestagsfraktion. Ich bin in den Ausschüssen und stehe da Rede und Antwort. Ich war jetzt zweimal in der Fragestunde des Deutschen Bundestages, wo ich zweimal 45 Minuten mich den Fragen der Abgeordneten gestellt habe. Aber im Grunde genommen, der Unterschied ist wirklich, dass ich ja rund um die Uhr eigentlich im Einsatz bin und auch so ausgestattet bin. Das heißt, auch wenn ich zu Hause bin, muss ich eigentlich immer in der Lage sein, arbeitsfähig zu sein. Es gibt super viele Videokonferenzen, sogenannte Dienstbesprechungen. Und das ist schon ein Unterschied und erfordert auch nochmal eine andere persönliche Logistik.
Sie sind ja eigentlich bekannt als Fachmann für Menschenrechte und internationale Politik. Wie sind Sie jetzt in dieses Ministerium gerutscht, wo Sie sind?
Naja, wenn man mal ganz ehrlich ist, dann ist es so, dass Sie sehr lange politisch gearbeitet haben und vielleicht auch in der Partei gesehen wird und in der Fraktion, dass Sie das ganz gut können als parlamentarischer Staatssekretär. Gelegentlich ist es aber so, dass es mehrere Personen gibt, die sich auch geeignet sehen als parlamentarische Staatssekretäre und es gibt halt in jedem Ministerium in der Regel so zwei. Und dann muss man gucken, es gab sicherlich andere Optionen bei mir in der Außenpolitik, in der Entwicklungspolitik, im Verteidigungsbereich. Ich habe lange Klimaschutz gemacht, das wäre auch eine Option gewesen. Interessanterweise glaube ich, dass das Schicksal mich an diese Stelle geführt hat, weil es eigentlich ziemlich gut passt, weil wir sind eigentlich das Demokratieministerium. Wir verteidigen die Demokratie, den Rechtsstaat. Und das ist natürlich eine zutiefst menschenrechtliche Frage und wir haben auch eine internationale Dimension. Wir vertreten zum Beispiel und verteidigen den Internationalen Strafgerichtshof. Wir verteidigen den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, der zum Europarat gehört, wo ich jedenfalls die letzten Jahre sehr leidenschaftlich unterwegs war. Wir haben eine Stiftung Forum Recht, die sich um Demokratie und Rechtsstaat kümmert. Wir haben eine internationale Zusammenarbeit, rechtliche Zusammenarbeit mit osteuropäischen Ländern, zum Beispiel Kosovo, Bosnien-Herzegowina, alles Länder, in denen ich bisher unterwegs war. Das heißt, es gibt viele Themen, die durchaus viel mit dem zu tun haben, was ich vorher gemacht habe. Und ich mache Verbraucherschutz. Verbraucherschutz ist eigentlich Menschenrechtspolitik. Es geht darum, die Rechte von Menschen zu stärken gegenüber irgendwelchen anderen, die den ganzen Tag dabei sind, sich einfallen zu lassen, wie man Menschen über den Tisch zieht, wie man Menschen VA, Punkt, 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 Punkt. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut für die Menschen. Das ist auch nicht gut für die Demokratie, wenn Leute den Eindruck haben, dass sie irgendwas im Internet machen und dann irgendwie, ja, über den Tisch gezogen werden. Und das ist jetzt mein Job, alles zu tun, dass das nicht stattfindet.
Haben Sie denn den Eindruck, Sie können richtig was bewegen in dem Ministerium mit Frau Hubig an der Spitze?
Ja, das habe ich. Ich werde ja mal gefragt, was können Sie so bewegen? Natürlich ist es, wenn du im Ministerium sitzt, noch mal unmittelbarer als Abgeordneter, weil du schon in der Gesetzeserarbeitung Einfluss nimmst, weil du Einfluss nimmst auf die Zusammenarbeit zwischen Regierungen in Europa. Ich habe mich die letzten Tage beschäftigt mit einer Positionierung zur Europäischen Menschenrechtskonvention und dann haben wir diskutiert mit Italien, mit Dänemark, mit Großbritannien, mit Österreich. Und die Zusammenarbeit ist ziemlich gut mit der Ministerin, das muss man sagen. Es gibt Staatssekretäre, die laufen eher so nebenher. Das ist so. Ich habe auch schon einen Staatssekretär, ich sage keinen Namen, mal erlebt. Der hat, glaube ich, 4 Jahre mit seinem Minister nicht geredet. Die haben alle ihr Ding gemacht und fertig. Und bei uns ist es eine sehr, sehr, sehr intensive Zusammenarbeit. Frau Hubig ist das sehr wichtig, dass alle im Ministerium, nicht nur ich, gesehen werden, ihre Rolle finden können, sich einbringen können. Und deswegen ist der Einfluss sehr groß. Man muss aber wissen, dass am Ende die Ministerin entscheidet. Das akzeptiere ich auch. Das ist so.
Und zusammenarbeiten müssen Sie nicht nur mit Ihrer Ministerin, sondern als Bundestagsabgeordneter auch mit Kollegen aus der CDU, zum Beispiel Jens Spahn, der Fraktionsvorsitzende, natürlich der Bundeskanzler, Herr Merz, aber auch Leuten wie dem Innenminister, Herrn Dobrindt. Wie ist das so als Sozialdemokrat, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten und zu versuchen, sich zu einigen?
Also ich bin ja lange genug dabei, um zu verstehen, was meine Position ist. Und die ist immer noch eher so, ich sag mal, Mitte links in dieser Gesellschaft. Aufgeklärt links, nicht autoritär links. Ich würde mal sagen, Herr Dobrindt, Herr Merz und Herr Spahn stehen da eher irgendwo woanders. Aber es gibt ein gemeinsames Verständnis, hoffentlich, dass wir was tun müssen, um diese Demokratie gut weiterzuentwickeln. Die ist nämlich in Gefahr. Und deswegen versuche ich alles dafür zu sorgen, dass wir eine stabile Regierung haben. Das ist schwer genug.
Wie sehr muss man sich da verbiegen fühlen als SPDler?
Ich weiß gar nicht, ob man das so sehen muss, dass man sich verbiegt. Es gibt natürlich, also ich habe auch eine Phase erlebt, da haben die Leute gesagt, ja, es gibt ja kaum noch Unterschiede zwischen den Parteien. Habe ja alles erlebt. Es gibt große Unterschiede zwischen der SPD und der CDU, CSU. Aber wenn man sich die realen Machtverhältnisse und Wahlergebnisse, das entscheiden ja die Menschen bei Wahlen, wie das ist, wenn die Leute zu mir kommen und sagen, ja, warum setzt du denn nicht zu 100% die SPD-Position? Und dann sage ich, ja, weil die SPD 16% hatte bei der Bundestagswahl. Wenn ihr das wollt, dann müsst ihr zum Beispiel nicht AfD wählen. Es gibt Menschen, die wählen die AfD aus irgendwelchen Gründen, aus irgendeinem Brass, über wen auch immer, die Welt und die Politik und die SPD, kommen dann hinter zu mir und sagen, ja, aber ich habe doch die Erwartung, dass du im Sozialstaat dieses und jenes umsetzt und das geht eben nicht. Ansonsten, das wollte ich gerade noch sagen, ist der Herr Merz ja ganz nett, muss man sagen. Ich sitze ja, ich weiß nicht, ob Sie es mal gesehen haben, ich sitze ja da auf dieser Regierungsbank, da wo die Ministerin sitzt und das Justizministerium sitzt direkt hinter dem Kanzleramt und dem Vizekanzler. Das heißt, Herr Merz kommt dann immer und ganz nett und er gibt mir dann auch die Hand. Alles nett, also insofern kommen wir vernünftig miteinander klar. Ich habe den Eindruck, die SPD ist der erfahrenere Teil, witzigerweise, in dieser Regierungskonstellation und vielleicht sogar der staatstragendere Teil mittlerweile. Und die Union muss ihre Rolle noch ein Stück weit lernen. Das heißt, Herr Merz musste umswitchen vom Oppositionsführer zum Kanzler. Das wird ihm ja auch zum Teil vorgeworfen, aus der Wirtschaft oder wem auch immer. Aber das ist ja so. Der muss am Ende das große Ganze vertreten. Und Herr Spahn hat eine besonders lange Lernkurve, glaube ich, gehabt. Und ich glaube, zum ersten Mal hat er es verstanden, als es jetzt um diese Rentengeschichte ging, um die man, da kann man inhaltlich stehen, wie man will. Aber wenn das verabredet ist, muss er das natürlich als Fraktionsvorsitzender durchsetzen. Und das ist sein Job, am Ende zum Gelingen dieser Koalition vor allen Dingen beizutragen. Das hat er hoffentlich jetzt gelernt und hoffentlich kriegen wir das die nächsten 3 Jahre auch ganz gut hin.
Es war ja nicht die erste Gelegenheit, wo man Meinungsverschiedenheiten hatte bei Sachen, die eigentlich schon geeint schienen. Wie blicken Sie jetzt zum Jahresende? Es ist das erste Jahr fast vorbei. 8 Monate sind Sie, glaube ich, schon dabei. Wie blicken Sie so auf 2025 in dieser schwarz-roten, in diesem Fall, Koalition?
Es ist weihnachtlich besinnlich. Es ist eine schwierige Geschichte, aber wie soll es auch denn auch einfach sein? Ich meine, wir müssen auch alle so ein bisschen Gelassenheit entwickeln und nicht aus jeder Geschichte immer Drama machen. Es gibt unterschiedliche Meinungen. Wir beiden würden uns auch jetzt über ein, zwei Themen vielleicht kontrovers auseinandersetzen können, aber das ist dann halt so. Muss man tun. In der Gesellschaft muss man unterschiedliche Meinungen aushalten können. Dann diskutiert man das und am Ende sind wir eine Demokratie, wo eine Mehrheit entscheidet, in welche Richtung es geht. Immer mit Minderheitenrechten, auch für die, die eine andere Meinung haben. Und das ist auch nicht schlimm. Und wenn wir natürlich zwei Parteien ein Stück weit ja dazu verurteilen, weil wie sollten wir anders eine demokratische Regierung bilden können, die jedenfalls den Rechtsstaat, die Demokratie und die Menschenrechte verteidigt, ohne dass diese beiden Parteien zusammenarbeiten. Und dann wird man das aushalten müssen, dass es kontroverse Meinungen gibt, dass die ausdiskutiert werden und dass wir nichtsdestotrotz am Ende zu einer gemeinsamen Positionierung, jedenfalls für die Zeit der Regierungsverabredung, auch finden müssen. Und ich weiß nicht, ob das Weihnachtsfest ein bisschen hilft, da besinnlich mit umzugehen, aber das wäre gut. In einer Welt, die total aufgeregt ist, wo wirklich alle den Eindruck haben, es wird alles ganz schrecklich. Es ist eigentlich gar nicht so schrecklich. Eigentlich ist die Welt total toll und es gibt viele spannende Entwicklungen auf der Welt. Es gibt weniger Kindersterblichkeit und vieles andere mehr. Aber die Leute sind in so einem Drama-Modus und da wünsche ich mir einfach, ja, kontrovers zu diskutieren. Ich will gar nichts verkleistern. Ich stehe auch für jede kontroverse Debatte immer zur Verfügung. Aber am Ende brauchen wir auch ein gewisses Maß an Gelassenheit. Und der Bundeskanzler hat es ja ein bisschen unglücklich in seiner Art gesagt, hat er irgendwie sich über Brasilien geäußert und über Belém. Das hätte man so vielleicht nicht sagen sollen. Aber was er meinte, ist ja, dass es so ganz schlecht in Deutschland auch nicht ist im internationalen Vergleich bei allen Problemen, die wir haben. Und diese Form von Gelassenheit, Selbstvertrauen ist was, was ich mir jedenfalls mehr in 2026 als in 2025 wünsche.
Sie sprechen so einen gewissen Pessimismus in der Gesellschaft an. Wie läuft es denn aus Ihrer Sicht in Deutschland? Also befinden wir uns in einer noch tieferen Krise oder sind wir schon im beginnenden Aufschwung?
Es ist immer die Frage, auf welche Zeitachsen man guckt. Also ich glaube schon, wenn man jetzt mal ganz kurzfristig guckt, dann haben wir eine wirtschaftliche Krise, die sich natürlich auch auswirkt auf die Menschen. Wenn Menschen um ihren Arbeitsplatz Sorge haben, wenn Unternehmen auch schlaflose Nächte haben, Unternehmenschefs und nicht wissen, wie geht's am nächsten Morgen weiter, dann drückt das natürlich auf die Stimmung insgesamt. Mein Eindruck ist, dass wir durchaus Verbesserungen hinbekommen, dass wir ja jetzt investieren in die Zukunft des Landes. Wir nehmen Geld in die Hand, ja, wir verschulden uns damit auch. Aber wir sorgen dafür, dass für die nächsten 20 oder 30 Jahre jetzt endlich wieder vernünftige Brücken gebaut werden können, dass wir endlich wieder vielleicht dazu kommen, dass Züge pünktlicher fahren, weil die Bahnstrecken nicht kaputt sind, weil wir neue Fahrzeuge anschaffen können und vieles andere mehr. Wir sorgen dafür, dass demnächst, das ist auch Teil unseres Ministeriums, schneller und einfacher gebaut werden kann. Wenn Menschen Eigentum haben wollen, wird es demnächst besser sein. Wir versuchen, was am Mietrecht zu machen, dass die Menschen ihre Miete bezahlen können. Und alles das wirkt sich hoffentlich so aus, dass sich ökonomisch, wirtschaftlich und damit auch sozial die Lage entspannt und verbessert in den nächsten Jahren. Das ist jedenfalls meine Hoffnung und meine Erwartung. Und ich glaube, dass das auch gelingen wird. Erstmal zart, mit zartem Wirtschaftswachstum, dass das aber dann vielleicht wieder auf 1-2 Prozentpunkte auch steigt. Und dann kommt ein bisschen Druck raus aus dem Land. Langfristig ist die Lage aber natürlich schwierig, weil viele Menschen irgendwie den Eindruck haben, sie wissen nicht mehr genau, wo sie stehen, wie es weitergeht, diese Orientierung nicht mehr da ist. Das ist aber ganz normal. Ich nehme immer das Beispiel Castrop-Rauxel. Vor 50 Jahren wussten alle, wie es am nächsten Tag weitergeht, weil jeder hatte seinen festgefügten Platz in der Gesellschaft. Der eine hat im Pütt unter Tage gearbeitet, der andere war Bergwerksdirektor, der andere war Landwirt und jeder wusste in etwa, wie es läuft, wie das Wetter am nächsten Tag wahrscheinlich einigermaßen wird und wo es weitergeht. Wen man heiratet, das hat man im persönlichen Lebensumfeld oft gemacht. Heute hast du alle Möglichkeiten. Du kannst in die Welt reisen, du weißt aber nicht mehr so genau, wo du bist, wo du stehst, welchen Job du morgen hast, wer dein Ehepartner wird in Zukunft. Das wurde früher ein bisschen ausgesucht, so im familiären Umfeld und im Straßenumfeld. Und das führt zu einer Unsicherheit der Menschen. Und trotzdem frage ich die Leute, wollt ihr denn eigentlich wieder zurück zu dieser guten alten Zeit, die ja zum Beispiel die AfD oft an die Wand malt. Früher war es viel besser. Da sind wir noch Autos gefahren und es hat gestunken und da durften wir noch rauchen in der im Restaurant und da war alles in Ordnung. Wollt ihr zurück zu dieser Zeit? Und die allermeisten Menschen wollen da auch nicht wieder hin zurück. Das war eine festgefügte Zeit. Da konntest du nicht ausbrechen. Da war es vorgegeben. Ich sage das immer in meinem eigenen Beispiel. wäre ich 5 Jahre eher geboren, wäre es klar gewesen, mein Vater war Bergmann, meine Großeltern, Großväter waren Bergmänner, dass ich auf dem Pütt gelandet wäre. Ich weiß nicht, welchen Weg ich dann weitergegangen wäre, aber das war früher vorgezeichnet. Das ist heute anders. Heute kannst du frei entscheiden, aber es birgt auch ein großes Maß an Unsicherheit. Und da können Populisten rein und sagen, ich verspreche euch, wenn wir die Grenzen schließen, ist alles super. Wenn wir nicht das Elektroauto fördern, dann ist wieder alles toll. Wenn ihr eure schmutzigen Ölöfen behalten könnt, dann ist die Welt in Ordnung. So ist es aber nicht. Und wie wir das hinkriegen in einem Wandel der Gesellschaft, der Wirtschaft, des Sozialstaats, trotzdem so eine Sicherheit zu schaffen für die Menschen, dass sie nicht Rattenfängern hinterherlaufen, das ist die große politische Aufgabe.
Jetzt haben Sie schon eine Überleitung gebaut nach Castrop-Rauxel und da wäre meine Frage, wie hätten Sie eigentlich noch Lust, sich in der Kommunalpolitik unter den jetzigen Bedingungen zu engagieren, weil die Handlungsspielräume angesichts der Schulden, die man jetzt auch wieder 2026 machen wird, 48 Millionen, wenn ich das richtig im Kopf habe, das macht ja eigentlich auch keinen Spaß mehr, oder?
Na, die Handlungsspielräume sind ja auch im Bund gerade eng, auch wenn wir im Bereich der Investitionen viel machen, was im Übrigen demnächst zum Teil auch in Castrop-Rauxel landet. Da würde ich mir übrigens hoffen, dass da mehr landen würde. Wir würden viel mehr Geld gerne aus Berlin nach Castrop-Rauxel geben, wenn Herr Wüst, der Ministerpräsident, nicht mit klebrigen Fingern einen großen Teil bei sich dafür verbuchen würde. Also investieren werden wir durchaus können wir auch im Bund, aber insgesamt im Haushalt ist es überall eng. Übrigens hat das Gründe, hier hat es strukturelle Gründe aufgrund auch unserer Vergangenheit, unserer hohen Sozialkosten, die wir als ehemalige Bergbaustadt haben. Aber wir haben mittlerweile eine kommunale Unterfinanzierung, eigentlich bundesweit. Die meisten Städte haben mittlerweile ein Defizit, der Bund aber auch. Und ich glaube, das liegt daran, dass es ein paar Menschen gibt, mich eingeschlossen, die eigentlich ein paar mehr Steuern zahlen könnten in diesem Land. Wir könnten für solidarischere Sozialsysteme sorgen, in denen Menschen nicht in Privatversicherungen sich ihre Kirschen rauspicken würden. Also ich glaube, wir brauchen ein solidarischeres Land und wir müssen dafür sorgen, dass Menschen, die hohe Einkommen, hohe Vermögen haben, hohe Erbschaften bekommen, mehr dazu beitragen. Also der Spielraum ist im Bund im Grunde genommen auch nicht viel größer als in der Kommune. Würde ich gerne Kommunalpolitik machen? Ja. Ich habe ja immer gesagt, für mich wäre der Traumjob, es gibt 2 Traumjobs. Der eine ist zugegebenermaßen besser bezahlt als der andere, Bundestagsabgeordneter, weil ich viel immer noch in meinem Wahlkreis, in meiner Stadt tun kann und für meine Stadt. Ich sammle ja auch Geld ein für Projekte in der Stadt, aber gleichzeitig die Möglichkeit habe, bundesweit und auch weltweit unterwegs zu sein. Das ist schon auch ein Privileg. Der zweite Job wäre Manager der Lange Straße. Weil ich finde, also ganz konkret, da wo die Menschen sind, da zu helfen, zu sagen, hier muss, das Schild ist kaputt, das muss repariert werden, die Bank ist kaputt, die Straße muss geflickt werden, wir müssen die Menschen, den Zusammenhalt der Menschen vor Ort organisieren, wir müssen mal einen Eimer Farbe in die Hand nehmen, um mal hier die Fassade zu streichen, da hätte ich auch große Lust drauf. Deswegen sehe ich das manchmal ein bisschen mit Wehmut. Hab mir letztens, wenn ich das sagen darf, die Ratssitzung teilweise 3 Stunden lang reingezogen. Ja. Diese Sitzung, wo die Ausschussverteilung vorgenommen wurde, war natürlich entsprechend entsetzt über das Verhalten der AfD, wo man den Eindruck hat, die wollen halt nur einfach Sand ins demokratische Getriebe streuen. Aber ja, ich bin weiterhin leidenschaftlich unterwegs und ich glaube, dass man auch unter schwierigen finanziellen Handlungsmöglichkeiten, und ich will die verbessern, ich trete politisch dafür ein, dass Castrop-Rauxel mehr Geld bekommt, aber dass man trotzdem Dinge auch gestalten kann und ich finde, dass das der Bürgermeister, ich will ihn gar nicht zu viel loben, aber eigentlich auch ganz gut macht.
Auch in Castrop-Rauxel ist es jetzt so, dass man Mehrheiten sich suchen muss, die noch in der politischen Mitte liegen. Und da kooperieren jetzt auch SPD und CDU im Stadtrat miteinander. Wie sollten die mit der AfD im Stadtrat umgehen, aus Ihrer Sicht?
Ich kann nur empfehlen, mit den Menschen, die die AfD wählen, ins Gespräch zu kommen. Mit denen zu reden, das tue ich, wo immer ich es kann, sage ihnen aber auch ganz klar, was rassistisch ist und dass ich das nicht akzeptiere und sage denen, ihr müsst aufpassen. Manche sagen ja, das ist ja nur so, ich will euch ja mal zeigen, wo es lang geht, so ungefähr. Nee, das ist, man muss ein bisschen nur in die Geschichte gucken und dann sieht man, wie schnell Dinge kippen können und dass das nicht ein Spiel ist. Das ist kein Spiel, Rechtsextremisten und es sind Rechtsextremisten. Entsprechend zu stärken und am Ende sogar vielleicht an die Macht zu bringen. Also reden mit den Menschen, die die AfD wählen. Ansonsten kann ich nur sagen, mit der AfD in gar keiner Weise kooperieren und sie versuchen, von der Macht fernzuhalten, wo immer es geht. Wir haben Spielregeln, Das heißt, die AfD bekommt ja Ausschussvorsitze. Das ist anders als im Deutschen Bundestag. Da können wir das verhindern mit Mehrheiten. Das kannst du in der Kommunalverfassung nicht. Deswegen hat die AfD ja auch Ausschussvorsitze in den Städten des Kreises Recklinghausen. Das ist ja überall ziemlich ähnlich. Aber da, wo es geht, muss man sie von der Macht fernhalten. Es darf keine Normalität werden, rechtsextremistisch zu sein, gegen andere Menschen zu hetzen, andere Menschen zu verunglimpfen. Und nun kenne ich ja den einen oder anderen sogar persönlich von denen, die im Stadtrat sitzen für die AfD.
Was sind das so für Leute?
Ich wundere mich bei dem einen oder anderen. Weiß ich nicht, wie er da gelandet ist, was da passiert ist. Es gibt ja auch Menschen, die unterschiedlich ihr Ratsmandat interpretieren. Ich will jetzt nichts darüber mich auslassen, ob der eine das besser kann oder der andere schlechter. Aber da sind auch manche Leute unterwegs, die von heute auf morgen politisch angefangen haben, sich zu betätigen, wo ich mich wundere und wo vielleicht auch so ein paar Grundvoraussetzungen nicht so da sind. Aber ich wundere mich. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Es ist vielleicht für den anderen auch eine Chance, jetzt auf diesen Zug aufzuspringen. Es sind ja viele Leute in den Räten des Kreises Recklinghausen, die kein Mensch kennt, die auch, wenn ich die Leute frage, auch, ja, die Leute sagen ja mittlerweile, ich wähle AfD, früher haben die das ja nicht gesagt, ihr wählt ja gar nicht AfD, ihr wählt ja nicht die Alternative für Deutschland, ihr wählt ja die Alternative für Castrop-Rauxel. Jetzt sag mir doch mal, wer das ist. Kennst du davon einen? Hast du dich mal mit einem von denen unterhalten? Was findest du daran gut oder nicht gut? Und dann sagen die mir, nee, weiß ich gar nicht.
Hast du mal ins Wahlprogramm geschaut?
Hast du mal ins Wahlprogramm geschaut? Daran ist ja nichts, außer irgendwie, der Ausländer ist schuld. Gibt es ja auch nichts, wo ich jetzt sagen würde, dass zum Beispiel Leute, die früher SPD gewählt haben und mich nochmal dafür kritisieren, dass ich SPD-Position nicht durchsetze, dass ich nicht geschafft habe, eine solidarische Krankenversicherung hinzubekommen, dass ich nicht geschafft habe, dass Hochvermögende ein bisschen mehr zum Gemeinwesen in Deutschland beitragen. Die werfen mir das vor und wählen aber aus Frust darüber die AfD, die genau dafür steht. Die steht dafür, dass es keinen vernünftigen Sozialstaat in Deutschland gibt, dass die Vermögensverteilung noch viel, viel ungerechter wird. Aber dieses ganze Thema Ausländer und diese Frage von Identität, wer bin ich eigentlich, darf ich noch der sein, der ich bin, das überlagert alles und vernebelt den Menschen dann oft ihre Wahlentscheidung. Und nochmal, darüber will ich mit denen reden, aber die Menschen verführen, ich weiß nicht, ob die alle im Schilde führen, die Demokratie abzuschaffen, das will ich gar nicht so sagen. Aber sie sind Teil dieser Maschinerie. Mir ist ganz klar, wenn ich im Deutschen Bundestag sitze, und ich habe die immer vor mir sitzen. Wenn ich da auf der Regierungsbank bin, ist ja genau dieser AfD-Block vor mir. Ich muss mich im Parlament immer sehr fair verhalten. Das ist der Job der Regierung, auch gegenüber der Opposition. Wir sind da sozusagen rechenschaftspflichtig. Aber ich kann Ihnen sagen, was ich da erlebe und was ich höre. Ich habe gar keinen Zweifel, dass die Truppe, die da sitzt, diese Demokratie abschaffen will. Und dass, wenn sie den ganzen Tag darüber jammern, dass man in Deutschland nichts mehr sagen dürfe, sie die Ersten wären, wenn sie die Möglichkeit hätten, hier zu regieren, dass sie die Meinungsfreiheit einschränken oder vielleicht auch abschaffen würden. Genau die da sitzen. Und deswegen kann man sie nur isolieren, soweit es geht. Ich kann auch nur sagen, dass ich für ein AfD-Verbotsverfahren bin. Am Ende wird ja darüber das Verfassungsgericht, wenn es den Antrag denn gibt, entscheiden. Das entscheidet nicht die Regierung. Und da muss ich auch vorsichtig sein als Staatssekretär im Justizministerium. Aber natürlich finde ich, dass diese Demokratie wehrhaft sein muss. Und dass wir in der Lage sein müssen, die Verfassungsmäßigkeit von Parteien zu überprüfen. Und wenn die dann sagen, das ist ja der Ausschluss von politischen Konkurrenten, dann sage ich ja, dann überprüfen wir die Verfassungsmäßigkeit der SPD mal. Ich habe da gar kein Problem mit. Mal gucken, was dabei rauskommt. Dann gehen wir doch mal beide irgendwo hin und legen mal unsere Positionen nebeneinander und gucken mal, wie verfassungsgemäß wir sind. Und deswegen finde ich, das ist nicht die Lösung von irgendwas, weil die Menschen sind ja weiterhin da mit ihren Sorgen, Nöten und Ansichten. Aber zunächst mal eine rechtsextreme Partei zu schwächen durch auch ein Verbotsverfahren und am Ende ein mögliches Verbot, das nochmal entscheidet das Gericht, nicht eine Regierung, finde ich erstmal richtig, das zu prüfen.
Okay, Sie sind dafür, dieses Verbotsverfahren anzustreben. Was wollen Sie jetzt dazu beitragen, dass das auch umgesetzt wird?
Es gibt ja drei Organe in Deutschland, die das anstreben können. Das ist der Bundestag, der Bundesrat und die Bundesregierung. Und dafür braucht man natürlich eine Mehrheit. Und am besten wäre es, wenn alle drei das zusammentäten, und zwar mit einer übergroßen Mehrheit und nicht mit irgendeiner knappen Mehrheit. Und dafür muss natürlich am Ende, die SPD hat sich dazu ja positioniert, mit Parteitagsbeschluss, das ist klar. Aber es geht nur, wenn die Union mitmacht. Und da wird jetzt diskutiert. Wir haben ja durch den Verfassungsschutz die klare Einstufung der AfD als rechtsextremistischer Partei. Das beklagt die AfD gerade. Dazu wird es Gerichtsentscheidungen geben. Und spätestens, wenn die Gerichtsentscheidungen da sind und so ausfallen, dass die Einschätzung des Verfassungsschutzes geteilt wird, dann ist der Moment da, wo man sich entscheiden muss. Und ich hoffe, dass die Union, aber da müssten sie eher diejenigen, die dort unterwegs sind, fragen, mit uns gemeinsam dann für ein solches Verbotsverfahren stimmt. Und nochmal, das wird dann unabhängig vom Verfassungsgericht überprüft. Das entscheide ich nicht, aber ich finde, dass diese Demokratie wehrhaft sein muss und dass wir dieses Verfahren starten sollten. Wie es dann ausgeht, werden wir sehen.
Ein Argument dagegen ist ja, dass man damit das Problem nicht bei der Wurzel packt, ne, sondern dass man eben diese Partei verbietet. Aber die Menschen, die dieser Partei folgen, die angehören, ja dann anderweitig aktiv werden könnten, sich einfach so eine andere Partei suchen, wo sie dann genau das Gleiche machen. Was sagen Sie zu der Antwort?
Ja, klar. Aber das spricht ja nicht gegen das andere. Also sozusagen, das ist nicht die Lösung von allem. Ganz im Gegenteil. Es gibt ja auch Parteien in anderen Ländern, in denen ich unterwegs bin, die verboten werden zu Unrecht, weil es einen Diktator gibt, der die irgendwie nicht haben will, oder einen autoritären Herrscher. Und dann weiß ich, dass zum Beispiel in der Türkei werden regelmäßig Parteien verboten, dass sie sich vorher schon vorbereiten auf eine Parteineugründung. Und trotzdem schwächt es natürlich erstmal diese Bewegung. Das hat auch was mit Vermögenswerten und vielem anderen zu tun. Es ist überhaupt nicht die Lösung von gar nichts. Wir werden uns inhaltlich mit dieser Frage auseinandersetzen und müssen sehen, dass ein Teil der Gesellschaft mittlerweile bereit ist, rechtsextremistische Parteien zu wählen, auch eine mögliche andere Partei oder Nachfolgepartei der AfD. Trotzdem gibt uns ja die Verfassung auf, die Verfassung zu schützen vor Verfassungsfeinden. Wir hatten ja schon mal ein NPD-Verbotsverfahren, da hat das Verfassungsgericht ja gegen ein Verbot entschieden. Haben wir zu respektieren. Die Begründung war aber nicht, dass die NPD nicht rechtsextremistisch sei, sondern dass sie zu schwach sei, im politischen Wettbewerb am Ende die Macht zu übernehmen. Bei der AfD sieht man ja jeden Tag, dass sie selber antreten. Ich glaube nicht, dass sie die Macht so schnell übernehmen, wie sie tun, wie sie uns den Eindruck vermitteln wollen. Aber die Option ist natürlich da und deswegen ist ein Verbotsverfahren gerechtfertigt. Man muss das machen, ohne zu glauben, dass damit das Problem gelöst sei.
Welche anderen Möglichkeiten sehen Sie denn, dieses Problem zu lösen?
Ach ja, das ist also, jetzt, ich könnte ein, zwei Bücher vielleicht drüber schreiben. Ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet. Wir haben eine Lage scheinbar ja nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, wo Gewissheiten Menschen abhandengekommen sind, wo man diese klare Einteilung hat, wie läuft so mein Leben, dass das nicht mehr so ist und dass Menschen das total unsicher macht und sie sich überfordert fühlen, auch von Neuerungen, von Veränderungen, von gesellschaftlichen Veränderungsprozessen, auch davon scheinbar, dass Minderheiten mehr Rechte bekommen, auch von davon, dass Menschen aus anderen Ländern zu uns kommen, das scheint manche Menschen zu überfordern und daraus erwächst eine Unsicherheit und nicht alle, die da unsicher sind, ich überlege auch manchmal, wie geht das so weiter, wo bin ich in 5 oder in 10 Jahren, und viele der Nachbarn überlegen denken da auch drüber nach, die wählen aber trotzdem nicht alle Rechtsextremen, aber ein paar tun das. Und am Ende geht es nur dadurch, dass wir Menschen wieder ein Gefühl von Sicherheit geben, ein Stück weit mit denen in Dialog sind, zu sagen, ja, man muss auch ein bisschen Unsicherheit aushalten. Und man muss den Menschen auch klipp und klar sagen, dass man einfach, egal was ist, nicht diese Demokratie aufs Spiel setzt. Ich glaube, das ist vielen nicht klar. Die sehen irgendwelche Clips und dann steht da irgendeine Frau Dr. Weidel und sagt, ja, hier und hier der Ausländer und keine Ahnung was. Wenn sie sehen, wie die AfD im Bundestag agiert, man muss sich mal so eine ganze Debatte angucken, 5 Stunden lang, dann sehen sie, dass diese Partei nur daran schraubt, dieses Land in seinen Institutionen zu untergraben, lächerlich zu machen, verächtlich zu machen, Menschen zu beleidigen und am Ende mit ausländischen Regimen zu kooperieren. Ich habe gar keinen Zweifel daran, dass die AfD mehr die Sache Russlands als die Sache Deutschlands betreibt. Jetzt reisen die gerade alle in die USA und schleimen sich dabei Herrn Trump irgendwie ein, der dann eine Sicherheitsstrategie aufstellt und sagt, Europa ist am Ende. Man muss den Menschen auch sagen, ja, lasst uns über alles diskutieren, aber eine Partei zu wählen, die definitiv, ganz sicher, da bin ich fest von überzeugt, alles tun will, um dieses Land eigentlich demokratisch kaputt zu machen. Ob ihnen das gelingt, wollen wir mal sehen. Die wählt man nicht. Punkt.
Jetzt haben Sie schon eine Brücke zur internationalen Politik geschlagen. Da würde ich gerne kurz noch drauf eingehen. Wie schwer ist die internationale Lage gerade und welche Rolle kann Deutschland da spielen 2026 und darüber hinaus?
Auch da könnte man ein paar Bücher schreiben. Also die Lage war ja nie einfach. Ich meine, wir müssen überlegen, wenn wir zurückgucken in die Geschichte. Ich habe gerade ein Buch bei mir über den 30-jährigen Krieg von Herfried Münkler, ein sehr bekannter Politologe und Geschichtswissenschaftler, nebenbei im Bett liegen. Also ich meine, das war auch nicht so doll. Also der 30-jährige Krieg, 1618-48, Westfälische Frieden, Münster, können Sie sich das angucken, war nicht schön. Da sind schlimme Dinge passiert. So, und so geht die Geschichte. Und dann hatten wir einen Ersten Weltkrieg und einen Zweiten Weltkrieg. Das war alles gar nicht gut. Dann hatten wir die Phase einer Polarisierung zwischen dem Westen und dem Osten mit der Gefahr eines Nuklearkrieges. Alles nicht super. Und dann kam 1990 und da dachten wir, oh super, jetzt ist der Ostblock nicht mehr da. Und dann gab es Leute, die Bücher geschrieben haben über das Ende der Geschichte und so weiter. Und es gibt kein Ende der Geschichte. Die Geschichte ist nicht zu Ende, sondern es geht immer weiter. Was wir gerade erleben, und das ist natürlich bitter, ist, dass es Akteure gibt, Herr Trump vorneweg, die die internationale Ordnung kaputt machen wollen. Und nicht nur kaputt machen wollen, sie machen sie teilweise gerade kaputt. Wir haben es ja geschafft in den letzten Jahren, also erstmal ist ja der Nationalstaat aufgebaut worden. Früher hattest du ja, da gab es dann Castorpe hier und da hattest du dann, wie hast du denn dann Recht bekommen? Gegenüber wem hast du denn dieses Recht einklagen können? Da gab es irgendwelche Bischöfe vielleicht, die mit Recht gesprochen haben und irgendwann gab es den Nationalstaat, der gesagt hat, ja, wir geben dir eine Sicherheit, auch wir geben dir einen Rechtsstaat und all diese Dinge. Das hat sich entwickelt. Du weißt, dass du heute vors Amtsgericht Castorpe gehen kannst, wenn dir irgendeiner Unrecht tut. Du kannst gegen die Stadt klagen, ob du Recht bekommst, wird man sehen, aber du kannst das alles tun. Und in den letzten Jahren, spätestens eigentlich schon vor dem Zweiten Weltkrieg, aber spätestens da haben wir ein internationales System entwickelt mit einem internationalen Strafgerichtshof, vor dem Menschen gezerrt wurden und verklagt wurden. Also Karadzic zum Beispiel, Milosevic, diejenigen, die im Jugoslawienkrieg schlimmste Gräueltaten, Menschenrechtsverbrechen verübt haben, sind dort verurteilt worden. Also wir haben versucht, das, was wir nationalstaatlich haben, weltweit zu organisieren. Und das wird gerade kaputt gemacht. Die UN gehört dazu, dazu gehört der Europarat, wie gesagt, bei dem ich sehr viel unterwegs bin, ein Zusammenschluss von 46 Mitgliedstaaten, die einen Gerichtshof haben in Straßburg, vor denen Sie und ich gehen können, wenn wir uns in unseren Rechten verletzt fühlen und bis zum letzten Gericht in Deutschland gegangen sind, gehen Sie nach Straßburg. Und wenn die sagen, Sie haben Recht, dann muss der deutsche Staat Ihnen Recht geben. Das ist doch toll, das ist doch faszinierend, das ist doch klasse. Und das wird natürlich gerade angegriffen und ich kämpfe für diese internationale Ordnung. Ich kämpfe dafür, dass der Rechtsstaat in Deutschland gut funktioniert. Ich kämpfe aber auch dafür, dass er international gut funktioniert. Deswegen finde ich Herrn Trump nicht so gut und Herrn Putin schon erst recht nicht und die AfD auch nicht. Die stehen nämlich genau für das Gegenteil. Die wollen irgendwelche souveränen Nationalstaaten und dann am Ende, das steht in der nationalen Sicherheitsstrategie der USA jetzt drin, der Stärkste setzt sich durch. Das ist eigentlich die Überschrift. Und die, die an das internationale Recht glauben, das sind die Schwächlinge, also die Europäer, und die müssen bekämpft werden. Das ist natürlich verrückt und falsch, aber in dieser Phase sind wir. Aber nochmal, das Ende der Geschichte gibt es nicht. Wir kämpfen jeden Tag aufs Neue und ich werbe dafür, dass wir ein internationales Recht haben, dass am Ende auch die USA, Russland und China gebunden sind.
Herr Schwabe, jetzt würde ich zum Abschluss noch eine Frage stellen, die so ein bisschen positiv hoffentlich aufs neue Jahr blickt. Was sind so Ihre Hoffnungen für die Bundespolitik in 2026? Wie soll es weitergehen?
Also es gibt ein paar Hoffnungen, die was zu tun haben mit dem, für was ich zuständig bin. Würde ich mal sagen, ich bin fürs Mietrecht zuständig. Ich will, dass demnächst Menschen bessere Mietbedingungen haben, dass sie zum Beispiel nicht eine möblierte Wohnung angedreht bekommen zu überhöhten Mieten, wo ein kaputter Stuhl und ein Tisch drin steht und sowas, eine möblierte Wohnung. Ich will, dass Menschen demnächst nicht mehr angerufen werden. So geht es auch Familienmitgliedern. Meiner Mutter zum Beispiel, die hat Angst, ans Telefon zu gehen, weil sie Angst hat, dass, wenn sie Ja sagt, irgendein Vertrag abgeschlossen hat. Und ich will, dass das nicht mehr sein darf und dass wir im nächsten Jahr ein Gesetz machen. Das hört sich klein an, ist aber für Millionen, gerade älterer Menschen, ein riesengroßes Thema. Wenn wir es schaffen, dass demnächst schriftlich solche Vertragsabschlüsse am Telefon bestätigt werden müssen, nehmen wir die Sorge von ganz vielen Menschen und ein Stück weit die selbst auferlegte Einsamkeit, weil sie Angst haben, ans Telefon zu gehen. Das sind so Dinge, die wir im Ministerium machen. Ich könnte noch 20 andere aufführen.
Heute war eine Frau bei uns in der Redaktion, die gesagt hat, sie traut sie nicht mehr so richtig ans Telefon zu gehen, weil sie Angst hat, da irgendwie abgezockt zu werden.
Können Sie mir gleich, wenn Sie es wollen und dürfen, sagen, dann treffe ich mich nochmal mit der Frau, weil ich suche genau solche Beispiele. Mhm. Und ich habe es meiner Ministerin gesagt, da ist mal meine 84-jährige liebe Mutter das Beispiel, wo ich sage, das kann doch nicht sein. Wir müssen doch die Menschen schützen vor einfach bösen Menschen, die zum Teil ja wiederum getrieben werden von anderen bösen Menschen, irgendwie am Telefon Leute über den Tisch zu ziehen. Da sind übrigens die Verlage kritisch, weil viele Abschlüsse von Abos am Telefon gemacht werden. Ich weiß nicht, wie mein Wohnung ist. Müssen wir mal gucken. Aber da sagen mir die Verlage, ja, aber das ist dann schwierig für die Demokratie, wenn die Zeitungen, die wenigen, auch noch kaputt gehen. Das kann ja nicht das Modell sein, dass sozusagen alte Menschen am Telefon, die Unternehmen machen sowas natürlich nicht und alles gut. Aber das ist, sind so, so, hört sich nach kleinen Sachen an. Ist aber, glaube ich, diese Summe an kleinen Dingen, ist, glaube ich, für die Menschen ganz wichtig, im persönlichen Umfeld, fürs persönliche Glück, aber auch dafür, dass die ein Vertrauen haben, dass diese Demokratie, dieses Land gut für sie funktioniert und ja, das sind so Dinge. Ansonsten ja, wünsche ich mir natürlich, wahrscheinlich alle Menschen, mehr Frieden in der Welt. Wenn man die Bilder sieht aus der Ukraine zum Beispiel, aber auch aus Gaza, Israel, Sudan, vergessen wir häufig. Das ist das Wichtigste, weil man kann über alles reden, man kann mit den schwierigsten Themen irgendwie umgehen. Das Wichtigste ist irgendwie Gesundheit und das Wichtigste ist Frieden, weil Willy Brandt hat schon gesagt, ohne Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts und das stimmt für heute und für immer.
Vielen Dank, Herr Schwabe. Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen dabei und danke, dass Sie im Podcast dabei waren.
Gerne. Frohe Weihnacht.
Podcast, das Spezial.